Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber wie immer Michael. Und Michael, du hast mit jemandem gesprochen, der sehr, sehr viel und sehr lange Erfahrung in der Politik im Saarland hat, der ja im Prinzip die Demokratie gelebt, gefüllt, erfüllt und versucht hat, sie auch zu stärken. Verrat uns doch, mit wem du gesprochen hast und was genau euer Thema war.
Ich habe mit Dr. Hans-Peter Georgi gesprochen. Er war jahrelang Wirtschaftsminister im Saarland. Er war IHK-Hauptgeschäftsführer hier im Saarland. Und mit ihm habe ich über einen Vortrag gesprochen, den er hier im Haus der Unionsstiftung gehalten hat. Und zwar ein sehr aktuelles Thema, also wie wir unsere Demokratie stärken können.
Jetzt habe ich ja gerade schon gesagt, er hat ja als, du hast auch gesagt, als Minister und dann auch als Geschäftsführer der IHK, hat er quasi im Zentrum unserer Demokratie lange Jahre gearbeitet und gewirkt. Was hat er denn über den Zustand unserer Demokratie heute gesagt? Was hat sich denn zu seiner Zeit als Minister vielleicht auch verändert?
Also zum einen ist unsere Demokratie heute schon unter Druck, also vom rechten Rand, vom linken Rand, von ausländischen Kräften, die versuchen Einfluss zu nehmen. Aber zum anderen stellt man auch fest, dass immer weniger Menschen bereit sind, sich für unsere Demokratie zu engagieren. Und das ist ja so das Wesensmerkmal einer Demokratie, dass Leute mitmachen. Und wenn man sich immer mehr ins Private zurückzieht und weniger bereit ist, sich in der Demokratie zu engagieren, in der Zivilgesellschaft, in Räten oder auch in Parteien, dann haben wir, glaube ich, ein echtes Problem.
Jetzt habt ihr ja wahrscheinlich nicht nur über den Ist-Zustand gesprochen und darüber, wie es früher auch gewesen ist, sondern er hat ja mit Sicherheit auch ein paar Vorschläge mitgebracht, wie man denn die Demokratie auch wirklich wieder stärken kann. Ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen von eurem Interview, was war denn für dich der eine Punkt, die eine Idee, die Dr. Hans-Peter Georgi gebracht hat, wo du gesagt hast, ja, das ist eine spannende Idee, daran habe ich so vielleicht auch noch gar nicht gedacht. Also so könnte man es tatsächlich schaffen, die Demokratie zu stärken oder die Leute zumindest mal wieder ein bisschen mehr für Demokratie zu interessieren.
Also ich glaube so, dass was sich durch den Vortrag gezogen hat, ist, dass man nochmal politischer werden sollte. Also in Vereinen, in Verbänden, also vom Rotary Club bis hin zum Sportverein. Also dass man wirklich nochmal sagt, okay, es ist halt wichtig, dass man sich engagiert und vielleicht auch ein bisschen weniger über Politiker schimpft, sondern einfach mitmacht und dadurch dieses System stärkt.
Also Michael im Gespräch mit dem ehemaligen Wirtschaftsminister des Saarlandes, Dr. Hans-Peter Georgi, über Demokratie und die Frage, wie wir unsere Demokratie auch in Zukunft wieder stärken können. Das ganze Interview hört ihr jetzt. Viel Spaß.
Heute zu Gast bei unserem Podcast Dr. Hans-Peter Georgi. Herzlich willkommen.
Ich bedanke mich für die Einladung.
Lieber Dr. Georgi, können Sie sich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen?
Also nach der Definition von dem ehemaligen Ministerpräsidenten Peter Müller, der mal gesagt hat, wenn einer mindestens 30 Jahre im Saarland gelebt und gearbeitet hat, dann sei er Saarländer. Insofern bin ich das jetzt schon seit 20 Jahren. Mit meiner Frau lebe ich 50 Jahre hier. Wir haben 4 Kinder hier großgezogen. Ich habe bei der IHK eine Karriere gemacht. Von 89 bis 99 war ich Hauptgeschäftsführer. Dann hat Peter Müller mich gebeten, in sein Kabinett 1 und 2 zu kommen. Bin in Berlin geboren, aufgewachsen in Glückstadt an der Elbe und in Ahrenberg bei Koblenz. Meine Gymnasialzeit habe ich in Dortmund verbracht, deswegen bin ich die Saarländer mögen mir das verzeihen, BVB-Anhänger. Und nach dem Studium in Berlin zunächst, dann in Saarbrücken und dann in Münster, war ich eine Zeit lang bei VW in Wolfsburg. Und von da aus reiner Zufall, und der Zufallmanager war Klaus Töpfer, bin ich im Saarland gelandet 1972.
Ja, und Sie waren bei uns zu Gast zu einem Thema, das sehr aktuell ist. Wie können wir unsere Demokratie stärken? Wie sind Sie denn als, ich sag mal, Wirtschaftsmann auf die Idee gekommen, einen Vortrag zu diesem Thema hier in der Unionsstiftung zu halten?
Also Hintergrund, diesen Vortrag zu halten, liegt schon lange zurück. Als junger Assistent habe ich mich immer gewundert, warum eine große Steuerreform nicht möglich war. Man soll denken an Plüsch und Plum in diese Zeiten. Die Älteren werden wissen, welche Namen sich dahinter verstecken, nämlich der damalige Wirtschaftsminister Schiller und der damalige Finanzminister Strauß, die das gemeinsam vorhatten. Aber es ist nie was draus geworden, auch in den folgenden Jahrzehnten nicht. Und das hat damals bei mir in meinem Kopf schon die Frage gestellt, warum schafft unser demokratisches System, so wie wir es institutionell strukturiert haben, eine solche Aufgabe nicht. Hinzu kamen dann später Begegnungen, zum Beispiel als ich hier 1972 ins Saarland kam, war ich in der CDU in Duttweiler Süd engagiert. Wir hatten öfters Politiker, Minister aus dem Landeskabinett eingeladen, unter anderem Finanzminister. Und den haben wir da gefragt, bis zu welchem Steuersatz würden Sie gehen? Und da hat er gesagt, wenn die Mehrheit das will, bis 100%. Das hat bei mir auch nochmal so einen Tick gemacht. So, und dann sind natürlich viele Impulse dazugekommen. Jetzt in den letzten Jahren konnte man beobachten, dass der Bundespräsident Gauck und sein Nachfolger, Bundespräsident Steinmeier, sich intensiv mit dieser Frage beschäftigt haben. Das heißt, sie haben eine bestimmte Sensibilität entwickelt, dass da irgendwas anbrennt und dass man sich um die Demokratie kümmern muss. Dann haben wir ja aufgrund von Literaturstudium gelernt, dass Weimar, was wir in der Schule immer gelehrt bekamen, Weimar sei an der Verfassung gescheitert. Aber die Historiker haben erarbeitet und die Staatsrechtler folgen dieser Erkenntnis inzwischen. Weimar ist nicht gescheitert an der Verfassung, Weimar ist gescheitert, weil die Mehrheit der Wähler antidemokratische Parteien gewählt haben. Und wenn man sich heute die Entwicklung anschaut, die Extremen links und rechts, dann braut sich da was zusammen, was sich oft in der Perspektive als antidemokratisch erweisen könnte. Insofern ist es wichtig, sich frühzeitig mit der Frage zu beschäftigen, wie können wir die Demokratie stärken. Und da gibt es inzwischen ja viele Zeitzeugen. Die Literatur ist, kann ich gar nicht mehr selbst als Bürger bewältigen, aber auch die ehemaligen Bundesverfassungsrichter, sei es Papier, sei es Voskuhle, sei es Di Fabio, haben jetzt in mehreren Artikeln oder Büchern darauf hingewiesen, dass man frühzeitig unsere Demokratie stabilisieren muss, stärken muss, damit Gefahr weder von links noch von rechts eintreten kann.
Ja, und so ein paar Aspekte Ihres Vortrags wollen wir jetzt hier auch im Podcast besprechen. Und da ist mir ein Schlagwort direkt ins Auge gestochen, und zwar das ist das Thema direkte Demokratie. Und Sie sagen ja, dass man die direkte Demokratie bei einfachen Sachverhalten anwenden soll und bei komplexen Sachverhalten eher nicht. Also vielleicht können Sie das nochmal kurz erläutern, was da Ihre Ideen sind.
Also nehmen Sie, bei der direkten Demokratie gibt es ja, wenn es von unten initiiert wird, diese dreifache Stufung, Volksinitiative, Begehren, Volksentscheid. Und wenn es von oben kommt, ist es Referendum. Aber beides ist vom Verfahren her hinterher gleich zu beurteilen. Als extremes Beispiel, um deutlich zu machen, warum man gegen direkte Demokratie bei komplexen Sachverhalten sein kann, ist Brexit. Brexit wäre nie zustande gekommen, wenn ein rationaler Dialog stattgefunden hätte. Eine direkte Demokratie bei einfachen Sachverhalten, ja, wenn... Aber schon nehmen Sie das Beispiel G8 oder G9 hier im Saarland. Das ist eine komplexe Angelegenheit, die kann ich nicht mit Ja oder Nein beantworten. Die Gefahr bei der direkten Demokratie, also nach diesem Verfahren Volksinitiative, Begehren oder Entscheid, liegt ja auch daran, dass man durch Kampagnen bestimmte Manipulationen erzeugen kann und anschließend wird das Ergebnis beklagt. Brexit ist das typische Beispiel dafür. Aber es gibt auch in Deutschland genügend Beispiele, wo durch Manipulation, durch Korruption und so weiter bestimmte Ergebnisse erzeugt worden sind, die nicht gut sind. So, und vom Grundsatz her, das gibt die Literatur auch her, gilt bei dieser direkten Demokratie das Nimbay-Prinzip oder das Banana-Prinzip. Nimbay heißt not in my backyard. Ne? Du kannst es woanders machen, die Straße bauen oder das Kernkraftwerk oder das, den Steinkohle-Doppelblock kannst du woanders bauen, bloß nicht bei mir vor der Haustür. Und die Steigerung von Nimbay ist Banana. Und das heißt, build absolutely nothing anywhere near anybody. Und das heißt, denn aufgrund der gewachsenen Verwaltungsvorschriften auch passiert im Grunde genommen hinterher nichts mehr. Das heißt, wir werden nicht mehr beweglich, wir sind nicht mehr flexibel. So, und deswegen plädiere ich für das Instrument der deliberativen Demokratie. Das ist der Bürgerrat. Inzwischen ist das ja auch, das war angefangen in Irland, das war in anderen Ländern auch. Inzwischen ist ja in Deutschland kein Fremdwort mehr. Unter Schäuble ist Bürgerrat eingeführt worden. Bloß dann damals dachte ich, weil ich mich ja mit den Fragen der Demokratie auch beschäftigt habe, womit beauftragt er diesen Bürgerrat? Und der Bürgerrat ist beauftragt worden mit dem allgemeinen Thema Deutschland und die Welt. Naheliegend wäre ja gewesen, und ist heute noch naheliegend, das Wahlrecht auf die Tagesordnung eines solchen Bürgerrats zu setzen. Denn weil das Parteiensystem, so wie es sich entwickelt hat, bisher nicht in der Lage war, ein einfaches, transparentes Wahlsystem zu definieren. So, und auch unter der jetzigen Bundestagspräsidentin ist ein Bürgerrat ja nochmal eingerichtet worden, haben sich beschäftigt mit Ernährung, gesunde Ernährung ist ein wichtiges Thema, aber sagen wir so ein sensibles Thema mit großem Konfliktstoff, was offensichtlich von dem jetzigen Parteiensystem nicht gelöst werden kann, würde ich zurückgeben an den Souverän der Republik, und das sind die Wahlbürger, und die würden dann mit Unterstützung von Experten, auch von Politikern, von Wissenschaftlern und so weiter, sich monatelang mit dieser Frage beschäftigen und würden dann eine Empfehlung aussprechen. Das ist, sagen wir, vom Grundsatz das Thema deliberative Demokratie, Bürgerrat. Und ich finde auch jetzt, was die Ampel ja vorhat, ich gehe davon aus, dass das vom Bundesverfassungsgericht keinen Bestand hat, aber an sich müssten sich auch die Parteien, weil sie sich nicht einig werden können, einigen können, wir beauftragen diesen Bürgerrat mit dieser Thematik. Und das finde ich als Staatsbürger, als Demokrat, finde ich das auch von den Parteien denn eine Geste. Wir denken nicht an unsere Parteimacht, an unser Parteiinteresse, sondern übergeordnet denken wir an das Gemeinwohl. Und das wär nochmal ein starkes Symbol. Und ich glaube auch, dass die großen Volksparteien dadurch nochmal Terrain zurückgewinnen könnten, wenn sie sich so verhalten würden. Hm.
Was Sie jetzt auch eben angesprochen haben, ist das Thema Bürokratie. Wir waren jetzt mit einer Gruppe von jungen Menschen aus dem Saarland in Berlin, haben ein paar Besichtigungspunkte gehabt, und da war ein Punkt das Bürokratiemuseum, also von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft wurde das temporär geschaffen, so als Pop-up-Museum, und da wurde so Bürokratie auch mal sichtbar erlebbar. Und was mich wirklich fasziniert hat, war das Thema Faxgeräte. Also dass in vielen Bundesbehörden oder generell in vielen Behörden auch das Faxgerät rumsteht, um da zu kommunizieren. Oder es wurde auch mal dargestellt, wie viele Aktenordner braucht man eigentlich, um Windkraftwerk genehmigen zu lassen. Also das war dann auch so ein ganzer Berg. Also wirklich sehr, sehr gut gemacht, dieses Museum. Gibt es noch bis zum 4. Juli zu sehen. Und Sie haben ja auch jetzt gesagt, also Bürokratie bedeutet ja oft Stillstand und dass Dinge nicht umgesetzt werden, dass der Bürger das Gefühl hat, dass in diesem Land nichts vorangeht. Was würden Sie da denn konkret machen?
Also um erstmal ein Beispiel zu nennen, 1990 gab es 5000 Bauvorschriften, inzwischen sind es 20.000, und die bedeuten, dass die Baukosten dadurch um 40%, dass die Baukosten 40% ausmachen. Wenn Sie dem Arzt über die Schultern gucken, dann verwendet er heute etwa rund ein Drittel seiner Arbeitszeit für Dokumentationspflichten und so weiter. Im Bildungsbereich bei den Lehrern ist es nicht anders. Der bürokratische Aufwand hat enorm zugenommen. Mein ehemaliger Staatssekretär im Wirtschaftsministerium und Freund Albert Hettrich, der wundert sich immer über die vielen Beauftragten, die es inzwischen gibt. Dadurch wird ja nochmal deutlich, dass die Verwaltung selbst nicht mehr in der Lage ist, mit den Vorschriften, die sie selbst geschaffen hat, noch fertig zu werden. Sie brauchen Beauftragte. Ich freue mich darüber, dass, wenn Sie die Biografie von Wolfgang Schäuble lesen, dass da klar nochmal drinsteht, er konnte ja nicht wissen, dass er stirbt, aber er würde nach wie vor dafür kämpfen, den Staat effektiver und effizienter zu machen. Also ein solcher Spitzenpolitiker, der 50 Jahre lang in der Politik tätig war, war selbst entsetzt und schreibt in seiner Biografie, dass die Bürokratien, Verwaltungen ständig gewachsen sind und trotzdem stellt man dann noch Berater ein, die durch die Verwaltungen huschen und man sieht kein sichtbares Ergebnis. Ich habe heute noch extra wegen der Veranstaltung hier in der Unionsstiftung das Grundsatzprogramm, das neue Grundsatzprogramm der CDU durchgelesen. Und interessant ist, dass im letzten Kapitel sich ausführlich mit dieser Thematik sich beschäftigt wird, gute Vorschläge drinstehen. Das Buch damals, was unter Herausgeberschaft auch von Nadine Schön veröffentlicht worden war, Neustart Deutschland, ging ja in die Richtung. Ich hoffe aber, dass das nicht nur Agenda bleibt, sondern dass die Agenda auch umgesetzt wird, wenn die CDU mal wieder an die Regierung kommt.
Aber wenn Sie jetzt sagen, Wolfgang Schäuble hat sich für Bürokratieabbau eingesetzt, eine Bundestagsabgeordnete, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende ist, hat ein Buch geschrieben darüber, mit vielen anderen auch, die Entscheider sind, aber trotzdem kommt man dem Thema nicht voran. Also ist das auch vielleicht ein Zeichen für den Zustand unseres Staates, also dass man diesen Wust, diesen Bürokratie-Dschungel vielleicht gar nicht mehr auflösen kann? Also wie sehen Sie das?
Ja, deswegen glaube ich ja, dass das nur geht, wenn man das institutionelle Gefüge der Demokratie verändert. So wie sich das entwickelt hat, werden wir das nicht schaffen. Und wenn wir an dem institutionellen Gefüge keine Veränderung herbeiführen, werden wir das nicht erreichen können. Deswegen muss man schauen, kann ich so ein Instrument des Bürgerrats einbringen? Kann ich über das Wahlsystem, über das Wahlrecht, über die Ausfüllung des Wahlrechts Veränderungen herbeiführen, sodass man zu Regierungen kommt, die in der Lage sind, die Bürokratie wieder zurückzuführen? Und wenn das nicht geht, bringe ich immer das Beispiel, wenn ein Unternehmen Probleme hat, versucht es auf der Erlösseite zu besseren Ergebnissen zu kommen. Wenn das nicht reicht, geht es auf die Aufwandseite. Und wenn das nicht reicht, macht man Business Process Reengineering. Man reorganisiert die Geschäftsprozesse. Und deswegen, und da auch nochmal der Hinweis auf das neue Grundsatzprogramm der CDU, da steht drin, wir müssen den Rechtsetzungsprozess verändern. So, da steht aber nicht drin, wie Sie es konkret machen wollen. Meine Vorstellung ist ja, und ich werbe dafür, ich muss aber den Satz vorher sagen, die Diagnose, die Legislative, die wir heute haben, der Bundestag, ist nichts anderes als der Exekutivausschuss der jeweiligen Regierung. Und die jeweilige Regierung mit dem jeweiligen Bundestag, mit der Bundestagsmehrheit, können die Gesetze und das Recht machen, unter dem sie herrschen sollen. Diese Gewaltenteilung, wie wir sie alle Montesquieu in der Schule gelernt haben, da haben wir die Legislative, da haben wir die Exekutive, da haben wir die Judikative, ist in der Realität heute nicht mehr gegeben. Die Legislative, über 95% der Gesetze werden von der Exekutive gemacht. Das heißt, die Exekutive gibt sich die Gesetze, unter der sie herrschen sollen. Das hat es noch nie gegeben an sich. Entspricht überhaupt nicht dem Ideal der Demokratie. Deswegen ist die Frage, wie kann ich das Wahlsystem insgesamt verändern, um eine legislative Versammlung zu konstituieren, an deren grundsätzliche Gesetze und das Recht, was dort gesprochen wird, die Regierung und der jetzige Bundestag sich halten müssen. So, das ist die Vorstellung, Jeder wird mir direkt sagen, wie willst du das durchsetzen? Ist Vision, gebe ich zu, ist Vision. Aber man braucht ja eine solche Vision, um sie dann an der Realität auch zu spiegeln. Und die Realität, wie sie heute ist, wenn wir keine Veränderung herbeiführen, dann wird es immer schlimmer. Ich kann nur erinnern, der Richard von Weizsäcker 1992 von der CDU, der Hans Apel, damals Bundesverteidigungs- und Bundesfinanzminister von der SPD. Wenn Sie die Bücher von denen lesen, der war 91, dann stand das schon mal drin. Der Warnruf, wir müssen die Struktur unseres Parteiensystems, der parlamentarischen Demokratie, müssen wir verändern, sonst führt es zu Struktur, Konservatismus und so weiter und so fort. Geschehen ist nichts. Und es, mein, geschehen ist doch, es ist immer schlimmer geworden. Und diese Unzufriedenheit in der Bevölkerung nimmt ja unheimlich zu. Und das sieht man daran, dass die beiden Volksparteien ja gelitten haben, merklich gelitten haben. Die SPD weiter stärker als die CDU. Also heute 40% oder 45% zu bekommen, ist ja fast unmöglich. Aber die brauchen wir, sagen wir, um eine stabile Regierung zu erzeugen. Und solange wir diese Systembedingungen, wie sie da sind, nicht verändern, sehen die Bürger, glaube ich, schwarz. Und entweder sie wählen extrem vor Frust oder aber sie gehen nicht zur Wahl. Jetzt bei der Europawahl habe ich, glaube ich, gelesen, die Zahl 35%, 36% sind nicht zur Wahl gegangen. Das heißt, das ist die größte Partei. Und das ist ein Zeichen dafür, ein Indiz dafür, dass diese Unzufriedenheit da ist. Deswegen hat der Bundesverfassungsrichter Papier in seinem Buch 2022 veröffentlicht, Warnung heißt das, auch geschrieben, er glaubt fest daran, dass die Ränder sich entwickelt haben, weil die großen Volksparteien versagt haben.
Aber glauben Sie, dass man das nochmal zurückdrehen kann? Also diese Zersplitterung der Parteienlandschaft, also jetzt gibt es ja auf der extrem linken Seite nochmal eine neue Kraft mit Bündnis Sahra Wagenknecht, die AfD wird immer stärker. Man sieht es ja auch bei den Kommunalwahlen, also die Freien Wähler sind mittlerweile eine große Kraft. In Rheinland-Pfalz über 20% der Stimmen wurden den Freien Wählern gegeben. Also kann man das nochmal zurückdrehen? Also wie ist denn da Ihre Einschätzung?
Herr Scholz, Sie kennen ja meinen Spruch, der dann kommt, Optimismus ist Pflicht. Und mit einer optimistischen Grundhaltung muss man ja an diese Fragestellung auch herangehen. Und deswegen finde ich ja gut, dass ehemalige Verfassungsrichter frühzeitig auch nochmal den Hinweis geben, ihr müsst Veränderungen herbeiführen, um die Demokratie zu stärken, um sie abzusichern. Und deswegen wundert es mich bisher, obwohl Spitzenpolitiker quer durch die beiden großen Parteien dafür auch geworben haben, aber bis jetzt ist es noch keine Agenda der Parteien in der täglichen Auseinandersetzung geworden. Dafür werbe ich. Die Parteien müssen sich damit befassen, um frühzeitig Veränderungen herbeizuführen, damit der Anteil, der in der Bevölkerung da ist, der meinetwegen auch der antidemokratische und so weiter, nicht wächst, sondern zurückgeführt wird. So, das geht zum Beispiel über das Wahlsystem. Deswegen nochmal mein Vorschlag mit dem Bürgerrat. Wenn es da von der Zivilgesellschaft einen starken Druck gibt auf die Politik, auf die Parteipolitik, weil ihr das ja bis jetzt nicht geschafft habt. Das Parlament ist immer größer geworden, ne? Übergangsmandate und Ausgleichsmandate. Wir haben jetzt 736 statt 598, wie es vorgesehen ist im Bundestag. Wenn ihr das nicht schafft, gebt doch diesen Auftrag an den Souverän, an die Wahlbürger zurück, an diesen Bürgerrat. Und man würde denn als Ergebnis der Beratungen im Bürgerrat vielleicht als Ergebnis bekommen, mehr in Richtung Mehrheitswahlsystem zu gehen und weg vom Verhältniswahl. Denn wenn das Ergebnis wäre, ich bin Optimist, dass diese zufällig zusammengesetzte Kommission in diese Richtung votieren würde, würden wir stabilere Verhältnisse bekommen. Dafür müssen wir als Demokraten kämpfen.
Was Sie auch kritisch ansprechen, ist das Entstehen einer, in Anführungszeichen, Politikerklasse. Also was meinen Sie konkret damit?
Also wenn man es despektierlich beantwortet, dann fällt einem ja das Bonmot ein vom Kreissaal über den Hörsaal in den Plenarsaal oder von BAföG in die Diät. Schon Apel und Richard von Weizsäcker, die ich zitiert habe, haben das beklagt, dass im Bundestag kaum noch Kompetenz vertreten ist. Mir selbst ist passiert, Mitte der 90er Jahre war ich bei einer Jubiläumsveranstaltung von SAP in St. Ingbert. Damals hieß es noch DAKOS, und da hat der SAP-Vorstand, in der ersten Reihe saß der Ministerpräsident unseres Landes, Lafontaine, hat der SAP-Vorstand damals beklagt, weder in der öffentlichen Verwaltung noch in der Politik gibt es jemanden, mit dem wir auf Augenhöhe über die Probleme unserer Branche sprechen können. Das habe ich 2018, da hatte ich einen runden Tisch moderiert, ging ums Thema digitale Stadt. Ein Impulsreferat wurde gegeben von dem damaligen Deutschlandchef von SAP. Dem habe ich diese Story erzählt von Mitte der 90er Jahre. Ich sage das heute genauso bezogen auf die Digitalisierung. Das heißt, weil sich da so eine Politikerklasse entwickelt hat, Leute ohne Lebenserfahrung, ohne Berufserfahrung und nur Parteikarriere gemacht haben, wird Lebenswirklichkeit ausgeklammert. Deswegen werden Gesetze gemacht im Hauruck-Verfahren, manchmal völlig gegen die Vernunft der Wirklichkeit. Und deswegen wird ja auch diskutiert, Befristung der Mandate, ne, im Bundestag als eine Möglichkeit, Veränderungen herbeizuführen. Sowohl Apel wie Richard von Weizsäcker haben vor 30 Jahren schon beklagt, wir haben in bestimmten Disziplinen keine Leute mehr, die auf Augenhöhe mit den Lobbygruppen sprechen können, mit der Wirtschaft sprechen können und so weiter und so fort. So, das ist nun so, das ist kein Vorwurf gegen den Einzelnen. Ich zitiere immer gerne in dem Zusammenhang auch eine Antwort von Friedrich Merz aus 2018, als er befragt worden ist, wie er sich rechtfertigt gegenüber seinem Einkommen, seinem Erfolg im Beruf. Hat er geantwortet, es ist komisch, dass man sich rechtfertigen muss, wenn man erfolgreich war im Beruf, und niemand, der ohne Berufserfahrung eine politische Karriere macht und völlig abhängig ist von seiner Einkommensentwicklung, von den Parteien, dass der sich nicht rechtfertigen muss. Und ich finde auch, das ist... irgendwie sind da die Verhältnisse haben sich da verändert von der Betrachtung. So, das hat sich so entwickelt, aber die Frage ist ja, wie kriegt man da nochmal Veränderungen herbei, und das, über diese Themen müssen wir einen breiten Dialog führen. Das Stichwort hier ist ja auch Repräsentationslücke. Das heißt, heute, das gilt für die Landtage, das gilt für den Bundestag, ist es kein Spiegelbild mehr der Bevölkerung. Das sind sehr, sehr einseitig, hat sich da entwickelt. Und auch der Dialog zwischen Politik und der Breite der Gesellschaft und der Wirtschaft findet ja so gut wie nicht statt. Sonst hätte so eine Sache wie Bürgergeld nicht zustande kommen dürfen. Also ich sag mal, um dieses Beispiel zu nehmen, der Konsens in der Bevölkerung ist viel, viel breiter bezogen auf das Bürgergeld falsch ist, was der Arbeitsminister Heil da durchgesetzt hat, im Koalitionsklüngel innerhalb der Ampel. Der Konsens ist viel, viel breiter in der Bevölkerung, als er abgebildet wird durch die Entscheidungsträger. Und das hängt auch zusammen, glaube ich, mit diesem, jetzt weit hergeholt, aber mit dieser Politikerklasse, die sich da entwickelt hat.
Ja, das ist ja das Thema beim Sozialstaat. Also es wird ja kaum noch was, oder es wird wenig eingefordert, viel verteilt. Es wird schon keine Gedanken drüber gemacht, wo kommt das Geld her, das ich verteile. Und das war auch eine Diskussion, die mir nicht so gefallen hat. Aber vielleicht nochmal, um drauf zurückzukommen. Also wie schaffen wir es dann jetzt, dass mehr Experten in die Parlamente gehen? Welche Rolle haben auch die Bürgerinnen und Bürger, oder vielleicht auch welche Verantwortung haben die Bürgerinnen und Bürger, um unseren Staat vielleicht nochmal etwas effektiver zu gestalten?
Ja, einmal ist ja das Instrument Bürgerrat, was jetzt da ist, das stärker zu nutzen bei konfliktreichen Themen und nicht bei Allerweltsthemen, sondern bei konfliktreichen Themen. Wahlrecht habe ich angesprochen. Hier im Lande wäre es zum Beispiel naheliegend, brauchen wir eine Verwaltungsreform zwischen Kommunen, Landkreisen und Land. Die Parteien gehen nicht dran, trotz aller möglichen Initiativen bisher. Da würde ich sagen, da sollten die Bürger sich noch einmal viel stärker ins Zeug legen und das anfordern. habe immer so Auffassungen im Kopf von Politikern, die gesagt haben, wenn die Mehrheit das will, machen wir das. Ne? Aber die Bürger, das ist mein Eindruck, das ist ja auch ein Punkt, warum ich über dieses Thema mir schon seit vielen Jahren Gedanken mache, wie können wir unsere Demokratie stärken, dass die Bürger so den Eindruck haben, die politische Meinungsbildung geben wir an der Garderobe der Parteien ab, wir haben nichts damit zu tun. Nach dem Grundgesetz haben die Parteien an der politischen Willensbildung mitzuwirken. Mhm. Und sie haben nicht das Monopol, aber die Bürger haben sich so verhalten, wir können eh nichts tun, die da oben sollen das machen. Und inzwischen sind sie unzufrieden, wie die oben das machen. So, als ich vor 30 Jahren zum ersten Mal in meinem Rotary Club den Vortrag gehalten habe, wie können wir unsere Demokratie verbessern, haben mehrere Freunde direkt gesagt, wir sind ein Service-Club, hier wird nicht über Politik gesprochen. Also den Unterschied klarzumachen zwischen Politik und Parteipolitik ist mir ein Herzensanliegen. Inzwischen darf ich in meinem Rotary-Club über diese Fragen diskutieren. Und es ist ja auch unabhängig von CDU, SPD oder so, das geht um die Respublika. Ja. Und ich glaube, wenn wir diesen, und da kann jeder dazu beitragen, auch die Veranstaltung jetzt hier in der Unionsstiftung ist ja ein Beitrag dazu, dass wir in der Breite der Gesellschaft über diese Themen sprechen. Das ist auch der Aufruf von ehemaligen Bundespräsident Gauck wie von Bundespräsident Steinmeier. Wir brauchen einen breiten Dialog, wie können wir unsere Demokratie nicht nur verteidigen, wie können wir sie stärken durch bestimmte Veränderungen? Und dazu möchte ich auch meinen Beitrag leisten. Wie gesagt, als ich angefangen habe, über dieses Thema zu referieren, wurde ich angefangen, was will der überhaupt damit? Inzwischen ist es in aller Munde. Man kann ja kaum noch eine Zeitung aufschlagen, ohne dass man einen Titel findet über Demokratie, Demokratiegefährdung und so weiter und so fort. Aber es ist brenzlig geworden. Deswegen der Notruf von dem Herrn Papier, frühzeitig Veränderungen herbeizuführen. Ich hoffe nicht, dass es schon 11:55 ist, sondern dass wir das vorher im Konsens, deswegen ist das Angebot von Merz in Richtung SPD auch wichtig. Mhm. In diesen grundsätzlichen Fragen müssen wir jetzt noch schnell diskutieren, in Ruhe Lösungen herbeiführen und sie umsetzen, damit die Gefahr, dass antidemokratische Kräfte nicht ein Übergewicht bekommen, um diese Gefahr zu vermeiden.
Ja, lieber Dr. Georgi, vielen Dank für den Podcast. Und wenn Sie mehr über das Thema erfahren wollen, dann schauen Sie nochmal in die Shownotes. Da haben wir noch ein paar Informationen zusammengestellt. Und wir sagen vielen Dank und bis bald.
Tschüss.
Dr. Hans-Peter Georgi, ehemaliger Wirtschaftsminister des Saarlandes, im Gespräch mit Michael über Demokratie und wie man sie stärken kann. Und wenn ihr euch engagieren wollt, aber noch nicht so richtig wisst, wie genau, und ihr seid in Vereinen aktiv und wollt euch vielleicht im Verein erstmal mehr engagieren, dann haben wir genau die richtigen Seminare für euch, denn wir haben als Unionsstiftung das Projekt Vereinstour Saarland ins Leben gerufen. Und Michael, erzähl doch ganz kurz, was die Vereinstour macht, was wir unseren, allen, die in Vereinen aktiv sind und die jetzt zuhören, was wir denen in der Vereinstour bieten.
Also Grund- oder Kernbestandteil der Vereinstour ist unser Fit für den Verein. Das ist so ein kleines Büchlein, das man kostenlos bei uns bestellen kann. Also dort findet ihr alle Infos zu allen wichtigen Themen, die im Verein so aufploppen, also von Steuern und Finanzen bis hin zur Öffentlichkeitsarbeit. Also das könnt ihr auf jeden Fall kostenlos bei uns bestellen, im Verein einsetzen. Wir haben aber auch spannende Seminare, also das Thema Steuern und Finanzen. Jetzt im Sommer nochmal eine große Social Media Summer School. Also da geht es mehr um Kommunikation, also wirklich tolle Seminare, alles online. Also man kann das dann auch wirklich aus dem Garten raus hier besuchen. Also man muss nicht zu uns nach Saarbrücken kommen, jetzt hier bei 30 Grad, sondern kann das bequem von zu Hause aus tun. Wir haben eine Facebook-Gruppe, wo man sich mit anderen vernetzen kann. Und wir haben auch noch entsprechende Fachartikel zu verschiedenen Themen. Also schaut da gerne mal rein auf vereinstour.saarland.
Genau, die Internetadresse findet ihr in den Shownotes. Und wenn ihr weitere Fragen habt zu diesem tollen, spannenden Projekt der Unionsstiftung, die Vereinstour, dann schreibt uns doch gerne entweder podcast@unionsstiftung oder an unsere normale Adresse info@unionsstiftung.de. Schreibt uns mit euren Fragen oder vielleicht habt ihr auch Ideen für Seminare oder ihr wollt ein Seminar besuchen und kennt noch ein paar andere aus eurem Dorf, aus der Gemeinde, die ähnliche Probleme haben wie ihr und ihr wollt euch gemeinsam fortbilden. Schreibt uns und wir gucken, was wir dann gemeinsam unternehmen können, was wir gemeinsam machen können, damit euer Verein lebt, lebendig bleibt und ihr euch engagiert und letztlich dann auch für unsere Demokratie. Und wir hören uns dann demnächst wieder. Bis dahin.
Ciao.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Union Stiftung.